Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen und hallo an dieser Stelle hier in unserem kleinen Hausmitteilungs hinter den Kulissen. Was machen die bei Detektor sonst so Podcast? Ich bin Christian Bollert und heute ist Christian mal wieder da. Hallo Christian.
Hi, Christian Eichler, der andere Christian.
Richtig, einer der anderen Christians. Mittlerweile werden es immer mehr Christians bei Detektor FM. Wir haben auch noch keine richtig gute Lösung gefunden, wie wir uns unterscheiden, außer mit Nachnamen.
Also manchmal in so internen Dokumenten heißt du schon Christian und ich bin Christian E. Auf der Buchmesse war es anders, da habe ich mich gefreut, da warst du Christian B und ich war nur Christian. Dann hatte ich mir das Christiansrecht erschlichen, aber jetzt eigentlich, ja.
Vermutlich müssen wir es einfach konsequent immer mit Nachnamen machen. Ne?
Ja, ich glaube auch.
Ich hatte das Problem übrigens früher auch in meinem Jahrgang, da gab es 7 Christians.
Im kompletten Jahrgang, okay. Ja, ich war mal mit 2 anderen in derselben Klasse, wenn wir 3 in der gleichen Klasse.
In der Klasse gab es auch 3, glaube ich.
Und irgendwie meine Eltern meinten aber, der Name wäre total toll gewesen und überhaupt noch nicht verbraucht. Du bist ja auch noch ein bisschen älter als ich. Kommst ja aber auch aus dem Osten, deswegen eigentlich witzig. Aber war im Kommen und jetzt ja so in unserem Alter heißen viele eigentlich Christian. Aber ich glaube jetzt bei den jungen Kids ist das nicht mehr in.
Nee, glaube ich auch. Und ich glaube aber auch übrigens, was ich festgestellt habe, diese Zeit der Leon, Lukas, Leonie ist auch so ein bisschen vorbei.
Okay.
Also die L-Namen sind auch wieder so ein bisschen.
Ja, Lisa, Lara, Lena, Laura, da verwechsel ich auch manchmal gerne den Vornamen, wenn mir das jemand nur einmal sagt.
Das ist so ein bisschen vorbei, das ist jetzt eher so Alma, Ida und so diese Richtung.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Aber wir wollen eigentlich über ein ganz, ganz anderes Thema sprechen, was bei uns in dieser Woche aufgepoppt ist. Und ich muss zugeben, als ich das allererste Mal hier in der Konferenz diskutiert habe, ich glaube, an dem Tag warst du nicht in der Konferenz, glaube ich, oder?
Ich glaube nicht.
Aber ich war auch so ein bisschen, dachte so, schon wieder eine Umfrage zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust. Muss man das machen? Ist das wirklich interessant? Und als wir uns dann aber intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, wurde schon klar, nee, das ist schon ein sehr interessantes Thema. Und ich versuch's mal sozusagen auf so einer Faktenbasis einmal zu erklären, um was es geht. Es gab eine Umfrage von CNN, die haben in 7 europäischen Ländern Leute befragt. Repräsentativ, also jeweils 1000. Vor allen Dingen aber auch 18- bis 34-Jährige. Und damit sind wir wieder beim Thema Alter. Da bist du noch drin, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Ich bin gerade so raus.
Okay.
Also ich kann mich sozusagen ein bisschen aus der Affäre ziehen. Aber 40% der jungen Deutschen wissen demnach. Und die Frage war, und ich lese jetzt ganz konkret vor, wie viel würdest du sagen, weißt du über den Holocaust? Und da haben 40% dieser eben 18- bis 34-jährigen Deutschen gesagt, wenig bis gar nichts. Und das fanden wir schon erschreckend.
Ja, das ist heftig, finde ich. Ja. Was würdest du sagen? Ich weiß ja nicht, was die anderen Antwortmöglichkeiten waren. Weil weiß ich, ob man jetzt sagen würde, sehr, sehr viel. Also man weiß natürlich schon viel, aber ob man jetzt alles rezitieren könnte und da alle Details aufzählen könnte, wahrscheinlich nicht. Aber man würde schon nicht sagen, wenig bis gar nichts auf jeden Fall. Ja. Und vor allem unsere Kollegin Rabea Schlotz, die das Thema, glaube ich, auch angesprochen hatte in dieser Konferenz, meinte gerade zu mir, normalerweise versucht man in so Umfragen sich auch ein bisschen besser dastehen zu lassen, als man eigentlich ist. Also wahrscheinlich könnte es sein, dass die Dunkelziffer noch höher ist, weil man schon wenig bis gar nichts dann, ne, also wenn die überhaupt nichts wissen, sagen die vielleicht immerhin wenig noch. Also ja, ganz, ganz gruselig auf jeden Fall. Oder komisch einfach, ja.
Das ist echt total erschreckend. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gesagt hätte. Wahrscheinlich hätte ich auch nicht gesagt, ich weiß alles, logischerweise. Ja. Aber ich hätte schon gesagt, ziemlich viel, weil gefühlt, und das ist auch das, muss ich sagen, warum ich dann in der Konferenz oder als wir darüber diskutiert haben, machen wir das Thema, gefühlt in meiner Wahrnehmung, und das ist ja auch ein großer Teil der öffentlichen Wahrnehmung, spielt der Nationalsozialismus und der Holocaust in unserer gesamten medialen Wahrnehmung eine Riesenrolle. Also es ist ja kein Klischee, dass jede zweite Doku auf ZDF Info und so und Phoenix sich irgendwie mit dem Holocaust oder Nationalsozialismus beschäftigen, dass das ständig ein Riesenthema ist. In meiner Schulzeit war es auch wirklich sehr, sehr umfassend. Also da haben wir gefühlt jahrelang im Geschichtsunterricht uns damit beschäftigt. Es war sogar so, dass wir tatsächlich, ich glaube dann im Schweinsgalopp, kurz vorm Abitur damals, nur noch gesagt haben, und dann gab es hier BRD, DDR, Mauerfall, tschüss, viel Spaß im Abi.
Exakt dieselbe Erinnerung habe ich auch. Und wir haben ja da auch drüber gesprochen, unsere Kollegin Doris Helpold mit Professor Dr. Stefan Lehnstedt, der zum Holocaust forscht. Und der meinte dann auch, als sie sagte, wir haben irgendwie alle das Gefühl, wir haben das so viel gemacht im Unterricht. Ja, Sie haben wahrscheinlich auch alle Abitur. Das bedeutet, in der Oberstufe wird das nämlich eigentlich gemacht, ein Jahr lang. Bei mir kann ich mich daran erinnern, was, glaube ich, die 11. Klasse, in der wir im Geschichtsunterricht nur das Dritte Reich gemacht haben und dann eben auch den Holocaust wirklich in allen möglichen Facetten. So viel, dass man dann natürlich auf dem Schulhof oft gesagt hat, boah, ey, ist das irgendwann mal zu Ende, ne? Das kennt, glaube ich, jeder. Wir haben dann nur den Holocaust gemacht im Geschichtsunterricht und jetzt hat man es irgendwie ganz selten gemacht. Ich habe auch exakt dieselbe Erinnerung, dass ich dann so dachte, okay, DDR habe ich eigentlich... hatten wir so ungefähr 3 Unterrichtsstunden und habe ich eigentlich gar nichts von gehört und Mauerfall noch weniger. Also ja. Selber Erinnerung kann aber eben auch am Bildungsstand liegen, auf jeden Fall, wie er auch erzählt hat.
Der normale Geschichtsunterricht zum Nationalsozialismus sind in den allermeisten Bundesländern 3 Wochen, also 6 Geschichtsstunden, und da wird 1933 gemacht, da wird die sogenannte Reichspogromnacht 1938 gemacht und dann gibt es Auschwitz. Und also schon alleine das ist natürlich eine groteske Reduktion eigentlich des Themas. Da lernt man wenig über den Holocaust und da lernt man auch überhaupt nichts über andere Opfergruppen. Also man darf ja nicht vergessen, dass 6 Millionen Juden bei weitem nicht die einzigen Opfer der deutschen Vernichtungspolitik waren. Und über die, danach wird hier gar nicht gefragt. Da kriegt man natürlich noch andere Ergebnisse, noch desaströsere Ergebnisse.
Da frage ich mich dann natürlich schon, okay, kann das irgendwie funktionieren? Und dann hat er noch einen ganz interessanten Punkt aufgemacht, dass viele natürlich dann trotzdem sagen, oh, wir fahren mit der Klasse in die Gedenkstätte. Mhm. Und im ersten Moment denkt man natürlich, super Idee. Und ich weiß zum Beispiel, meine Eltern und so sagen auch, oder ich würde es auch sagen, wenn man dort mal gewesen ist und sich vorher mit dem Thema beschäftigt hat, das vergisst man einfach nicht. Also egal, ob man jetzt irgendwie direkt in Auschwitz war oder in Buchenwald oder wo auch immer. Aber er sagt, naja, das ist so ein bisschen gefährlich, weil oft ist es so, dass dann die 6 Stunden, die für den Nationalsozialismus reserviert sind, die werden dann gerne mal in der Gedenkstätte, ich übertreibe jetzt mal, verfeiert. Also da ist man, die braucht man halt, um da zu sein. Und dann gibt es keine Vor- oder Nachbereitung. Und das, sagt er, ist total problematisch.
Es gibt dann die Vorstellung, beispielsweise die Schulkinder sollen eine Gedenkstätte besuchen. Das ist im Prinzip ja eine gute Idee, aber eine Gedenkstätte besuchen heißt, da fällt ein Tag Schule aus mit anderen Fächern. Das heißt, im Regelfall ist das dann so, das wird dann quasi als die 6 Stunden Geschichtsunterricht zum Nationalsozialismus gewertet, weil die Kollegen natürlich sagen, Mathe, Deutsch und so ist wichtig und das ist es ja auch. Und das heißt, der Geschichtslehrer geht mit den Kindern dann in eine Gedenkstätte, aber er müsste das eigentlich vorbereiten, er müsste es nachbereiten und die Kinder gehen in die Gedenkstätte und sind völlig überfordert mit dem, was ihnen dort beigebracht wird. Und die Gedenkstätten sind natürlich auch nicht, die sind nicht in der Lage, den Geschichtsunterricht zu ersetzen, sondern sie können ihn ergänzen.
Und das finde ich schon, also diesen Gedanken fand ich schon sehr interessant, weil klar, im ersten Moment denkt man, ja, Gedenkstätte fahren, super, aber stimmt, ohne Vor- und Nachbereitung ist natürlich ziemlich ein Murks.
Ach, das kann gar nicht sein. Also ich denke, man braucht da eigentlich das ganze Schuljahr. Allein um das mal, also ich finde ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze auch noch manchmal da und denke mir, also denke, kann das wirklich passiert sein? Können so viele Menschen da umgebracht worden sein? Nicht, dass ich das quasi, dass ich jetzt verschwörungstheoretisch mäßig sage, es ist nicht passiert, sondern einfach, man rafft das ja auch eigentlich gar nicht, ne? Dass man mit dieser Geschichte lebt, hier in diesem Land, und es ist genau hier passiert, irgendwie zu einer Zeit, wo meine Großmutter gerade in der Schule war, also, und ich kenne die ja, ich treffe mich ja öfter mit der, und die hat da gelebt in dieser Zeit, und das ist alles irgendwie passiert. Da braucht man, also allein um erstmal das Ausmaß zu verstehen, dann zu verstehen, wie die ganze deutsche Gesellschaft darin involviert war und worin das gegipfelt hat, wie überhaupt der Totalitarismus funktioniert, der Rassismus, der Antisemitismus, was das noch bis heute für Bahnen zieht, das dauert einfach, glaube ich. Sonst ist es nur eine absurde Geschichte von früher, Marke, weiß ich nicht, Genghis Khan oder sowas. Und dann, klar, wenn das irgendwie ein paar Schulstunden ist, das überhaupt nicht zu vermitteln, glaube ich, und überhaupt nicht zu vermitteln, ja, was das noch für Auswirkungen auf heute hat auch, ja.
Ja, und ich finde diese Beschreibung, die du gerade, dieses, ja, Unfassbare ist es ja am Ende dann wirklich, das ist auch das, was mich so, ja, was mich an dieser Umfrage auch so überrascht. Also es gibt ja immer mal auch so Umfragen, oh Mensch, die Leute wissen nicht, ob Honecker irgendwie in der DDR war oder ein SPD-Politiker oder sowas. Da denke ich so, ja, meine Güte, oder wer Bismarck war und so. Ne? Also ne, da kann man irgendwie sagen, ja, ist vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig oder ist wichtig, aber schade drum. Mhm. Aber bei dem Thema, dass da 40% sagen, nee, Das finde ich schon erschreckend. Und dann hat unser Gesprächspartner ja auch noch gesagt, und das fand ich auch ganz interessant, dass ja sehr, sehr viele Deutsche glauben, und da gibt es Studien hier zum Beispiel von der Uni Bielefeld, dass 18% der Deutschen glauben, dass ihre Vorfahren, Eltern, Großeltern, wer auch immer, dem Widerstand geholfen hätten oder Leute versteckt hätten und so, was ungefähr das Tausendfache zu viel ist. Ne? Ja. Das ist auch, also...
Aber da muss man sagen, da wird ja auch nicht mit offenen Karten gespielt. Ne? Also die 68er haben das ja damals alles in Frage gestellt und damit angefangen, diese Umwälzung da vorzunehmen. Aber wie viele Leute kennst du, die irgendwie sagen, ja, mein Opa war übrigens in der SS oder mein Opa hat übrigens damals irgendwie 30 Leute umgebracht oder so. Also so richtig offen. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich, wenn jemand im Widerstand war oder das so hindreht, dann wird's erzählt und sonst wird da auch, glaube ich, viel verschwiegen und so richtig offen.
Ja, es ist ein Tabuthema in den Familien, aber ich kenne so ein paar, eine sehr gute Freundin von mir sagt nach wie vor und ist auch überzeugt davon, dass ihr Opa sehr wahrscheinlich in der SS war. Also sie hat so Sachen gefunden auf dem Dachboden und so. Aber da ist es tatsächlich so, dass dann das in der Familie durchaus so ein Thema ist, wo dann die Elterngeneration wiederum nicht so gerne sich damit beschäftigt und das irgendwie. Aber ich glaube, oft sind es dann so die Enkel, die sich dann doch nochmal damit irgendwie auseinandersetzen. Aber klar, das ist natürlich, das trägt man jetzt nicht so auf der Dinnerparty vor sich her.
Also hast du denn, das würde mich interessieren jetzt, weil man wird ja so ein bisschen älter und merkt, dass zum Beispiel viele der Zeitzeugen dieser Zeit auch sterben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, habe dann gehört, dass du das auch gemacht hast mit deiner Oma, das fand ich ganz interessant. Überlegt nochmal so ihr, weil mein Opa ist relativ unverhofft verstorben vor einem Jahr so ungefähr. Und ich habe überlegt, jetzt wäre es eigentlich mal in der Zeit, so mit ihr mal so ein, nicht ein Podcast, der veröffentlicht wird, aber mal so aufzuzeichnen, was so ihre Erinnerungen sind und so weiter. Denn sie hat ja auch in dieser Zeit noch gelebt und hat auch von Fliegerbomben erzählt und von sonst was. Und hast du das Gefühl, das wird immer schlimmer werden? Und dann Zeitzeugen waren ja früher noch viel an unseren Schulen. Wir haben noch Kontakt zu Menschen gehabt, die eben in dieser Zeit gelebt haben. Und ich habe das Gefühl, bei der jüngeren Generation wird es immer weniger. Das wird immer nur noch mehr irgendeine Erzählung, die wir ja dann irgendwann erzählen müssen. Also wir irgendwann sind die alten Leute und sagen übrigens, ey Leute, vergesst den Holocaust nicht. Hast du da irgendwie, bangt es dir, wenn du da solche Zahlen liest?
Also, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite denke ich, das ist ein tierisches Problem, ohne Frage. Also genau das, was du sagst, dass die ganzen Zeitzeugen sterben, das ist ja auch ein Prozess, der eigentlich schon mindestens seit den Nullerjahren sozusagen läuft und wo alle Historiker sagen, ja, das ist, so doof es klingt, eine biologische Frage. Irgendwann sind die halt alle tot. Das finde ich problematisch. Auf der anderen Seite denke ich tatsächlich, haben wir eigentlich mittlerweile so viele Möglichkeiten und es gibt so viele auch interessante Dokumentationen, interaktive Geschichten, Aufzeichnungen, wo einfach die Leute von ihrem Leben erzählen. Und natürlich kann man sie nicht mehr persönlich treffen in der Klasse. Das hatten wir auch noch, dass so Holocaust-Überlebende dabei waren. Oder ich weiß, ich war mal länger in Israel und dort habe ich auch tatsächlich im Bus Holocaust-Überlebende getroffen. Mhm. Und das ist dann schon verrückt. Also das ist dann schon krass einfach, wenn dir sowas passiert auf der Fahrt nach Yad Vashem oder so. Und das wird nicht mehr passieren. Und ich glaube, das sind natürlich Dinge, die man auch nicht, ja, die kann man ja auch nicht nachholen oder simulieren oder so. Das wird halt so sein in 50 Jahren. Dann lebt halt niemand mehr. Ich glaube tatsächlich, dass es dann aber irgendwie die Frage ist, wie geht man dann damit um und wie bekommt man es hin, dass sich die Leute trotzdem noch damit auseinandersetzen, mit diesem Thema irgendwie beschäftigen. Das treibt mich schon um. Und du hast meine Oma angesprochen. Tatsächlich habe ich aus so einem Gedanken heraus, aber eher aus so einem biografischen Gedanken heraus, mit meiner Oma vor ein paar Jahren angefangen, über ihr Leben zu sprechen und eben über so verschiedene Zeitpunkte. Einmal ging es so um ihr Aufwachsen, also die ist schon in den 20er Jahren geboren, also so diese erste Zeit. Aber natürlich spielt dann irgendwann Machtergreifung und so, ist ein eigenes Kapitel in diesem Ding. Ich habe das auch nicht gemacht, um das zu veröffentlichen, sondern tatsächlich eher so für mich und für die Family, dass es einfach
mein Gedanke, ein
Dokument gibt, wo man reinhören kann. Und tatsächlich ist meine Oma vor ein paar Monaten gestorben. Ich habe jetzt so die Rückmeldung bekommen von einigen, dass es nochmal sehr, sehr wertvoll ist, dass sie eben jetzt konserviert ist sozusagen oder dass man da jetzt nochmal reinhören kann und irgendwie nochmal ihre Stimme hören kann und ihre Sicht, wie sie das so erlebt hat. Die hat das, die hat auf dem Land gelebt, die war jetzt nicht in irgendeiner Großstadt, hat jetzt nicht irgendwie so groß, krass Bombenangriffe erlebt, aber hat zum Beispiel auch mal, ist auf dem Feld gerannt, wo irgendwie ein englischer Flieger abgestürzt ist und hat versucht, den noch irgendwie zu retten und hat dann tierisch Ärger bekommen, so nach dem Motto, wie konntest du denn hier zum Feind laufen und so. Und solche Geschichten erzählt sie schon. Und dass sie da auch bis zum Ende ihres Lebens noch nachts wach geworden ist und an diesen Flieger gedacht hat, wie der da so in diesem Ding saß, der da offensichtlich eben abgeschossen worden war. Und das sind einfach, klar, persönliche Anekdoten und Geschichten, die neben dem Geschichtsunterricht und neben den Dokumentationen und neben dem, man ist vielleicht mal vor Ort in so, in den Konzentrationslager oder in Gedenkstätten, natürlich wahnsinnig wertvoll ist. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Aber ich glaube schon, dass, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber wenn wir irgendwie dann mal Eltern oder die Großelterngeneration sind, dass man das ja auch nutzen kann, dass man auch sagen kann, guck mal hier, hör dir das mal an. Das war mal meine Oma und die hat das und das erlebt. Ich glaube schon, dass man dann auch einen Zugang bekommen kann zu den Menschen. Man muss sie, also man kann sie einfach nicht mehr treffen und dementsprechend sind das vielleicht einfach Möglichkeiten, um sowas zu machen.
Ja, wahrscheinlich.
Im Gespräch, was Doris Helpold übrigens hier mit Stefan Lehnstedt, dem Professor, geführt hat, war ein Punkt, der mich noch sehr überrascht hat, oder nicht sehr überrascht hat, aber wo ich auch gedacht habe, ah ja, okay, da hat er einen Punkt, dass auch bei den Lehrern sozusagen zwei Probleme gibt. Das eine ist, dass sie eben nicht genug Zeit haben, das haben wir schon angesprochen, diese 6 Stunden, das ist einfach viel zu wenig, logischerweise. Auf der anderen Seite fragt man sich auch immer alle, jedes Problem will in der Schule diskutiert werden. Ne? Alle sagen immer, es muss mehr Wirtschaft, es muss mehr Gentechnik, es muss mehr Start-up, es muss mehr Bildung, es muss mehr Digitales. Also jeder will immer mehr Zeit im Unterricht. Ist, glaube ich, auch nicht so leicht, einen wirklich guten Stundenplan zu erstellen. Aber er sagt, das zweite große Problem ist tatsächlich wiederum die Qualifikation der Lehrer. Also viele von denen lernen an der Uni kaum oder gar nichts über den Holocaust, weil sie es beispielsweise nicht belegen müssen in ihrer Ausbildung. Und das ist natürlich wirklich ein Punkt, wenn die Lehrer, die jüngeren Lehrer sozusagen, dafür auch gar kein Bewusstsein mehr haben, wenn die quasi zu den 40% gehören, die wenig bis gar nichts wissen über den Holocaust, wie sollen die dann den Kindern das irgendwann vermitteln? Das ist natürlich schon eine Frage, da mache ich mir wiederum wirklich fast mehr Sorgen.
Und was ich mich frage, ist auch, das ist ja so ein Thema, was mich eigentlich interessiert, wenn schon so wenige was über den Holocaust wissen, was ist dann eigentlich mit der ganzen deutschen Kolonialgeschichte und sowas, wo man ja immer sagt, die muss ja eigentlich auch viel mehr an die Schulen und sowas und wenn es nur 6 Stunden Holocaust sind, gut, dann verschwindet das natürlich völlig, ne? Oder was ist mit der DDR und so weiter, also das ist natürlich dann auch großer Mist eigentlich.
Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass in dieser Umfrage, und das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt und ich habe ja vorhin die Frage auch vorgelesen, man kann natürlich auch andere Fragen stellen und vielleicht gibt es da noch andere Antworten, aber es ist trotzdem eine erschreckend hohe Zahl. Aber es gibt eben auch durchaus positive Ansätze. Also zum Beispiel, ich habe gesehen, in dieser Umfrage war auch die Frage, wie sie das einschätzen, rassistische Gewalt und Juden. Und da haben 40% gesagt, dass Juden in ihren Ländern von rassistischer Gewalt eben bedroht sind und dass man da irgendwie was machen müsste. Und das ist dann wiederum ja auch so eine, offensichtliche Tatsache, dass eben viele das auch durchaus als Problem erkennen und irgendwie jetzt nicht sagen, ah ja, hier Weltfinanzjudentum und das muss mich alles nicht interessieren und so. Also solche Verschwörungsleute gab es auch, ich glaube irgendwie 5% oder so haben gesagt, ja, gab es gar nicht und so, ne? Das ist natürlich auch erschreckend, ohne Frage.
5% aber, haben wir, glaube ich, noch nie davon gehört in Europa.
Genau.
Fand ich da jetzt aber gut, es gibt auch Leute, die wahrscheinlich gar nicht zur Schule gehen und sonst was, da würde ich jetzt sagen, 5% sind da zu verkraften. Ja.
Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat sich natürlich auch zu diesen Zahlen geäußert. Und ich finde, das zeigt schon, dass es jetzt nicht nur eine von vielen Umfragen war, sondern der hat auch gesagt, ey, die Ergebnisse sind wirklich erschreckend. Also, Was man, um das Bild so ein bisschen abzurunden, vielleicht auch noch nachtragen kann oder sollte, ist, dass die Polizei natürlich auch gefragt worden ist, wie sieht's aus mit antisemitischen Straftaten in den letzten Jahren? Und die sagen, nee, zugenommen haben die nicht. Aber es gibt doch immer mehr Anfeindungen gegen Juden. Und da gibt es auch viele Untersuchungen, gerade auch in sozialen Netzwerken und so, dass das zugenommen hat in den letzten Jahren. Also das ist wohl ein ziemlich eindeutiger Trend, dass so öffentliche Anfeindungen und Beschimpfungen und so, dass das tatsächlich zugenommen hat. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir wohl in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter beobachten müssen. Und du hast ja angesprochen, wir sind irgendwann die unseren Kindern oder Enkeln das vermitteln müssen. Und dann gibt es keine Zeitzeugen mehr. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das hin?
Ja, und hat man vielleicht selber noch Aufholbedarf, ne, in der Sache? Also kann man es jetzt schon so gut vermitteln? Ne? Du sagst, alles weißt du vielleicht auch noch nicht. Vielleicht sollte man noch ein bisschen mehr dann wissen, wenn man es dann seinen eigenen Enkeln erzählen muss, was damals eigentlich alles passiert ist. Oder man geht dann eben zusammen ins Museum und schaut sich Hologramme an oder was auch immer es dann gibt.
Ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, aber manchmal gibt es einfach keine sinnvollen Überleitungen. Du sitzt gerade an der aktuellen Folge oder hast an der aktuellen Folge gesessen von Rush.
Genau, Rush, unser Gaming-Podcast, den wir machen mit Giga Games zusammen, der jetzt auch sein einjähriges Jubiläum gefeiert hat. Ne, haben wir im,
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, haben wir im November letzten Jahres gestartet, das Projekt. Da ging es übrigens auch um Kriegsspiele und auch um die Frage zum Beispiel, wie solche Themen auch in Kriegsspielen dargestellt werden. Da ist zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt, dass in Spielen, die den Zweiten Weltkrieg sich damit beschäftigen, der Holocaust nicht thematisiert wird. In dieser Folge drehen wir das Ganze aber komplett um. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wir beschäftigen uns damit, warum man in Videospielen eigentlich so oft töten muss. Würdest du das von, du hast ja früher so ein bisschen auch gespielt, aber würdest du das von außen auch sagen, so dass du das Gefühl hast, in Videospielen wird viel geballert, wird viel umgebracht?
Ist schon meine Wahrnehmung, obwohl ich immer sagen muss, dass mir das nie Spaß gemacht hat tatsächlich. Ich bin eher so der Strategiespiel-Typ gewesen oder hier so Point-and-Click-Adventures und so. Da wurde relativ wenig getötet. Da ging es eher darum, kombiniere Seil mit Gummihuhn oder so. Aber ist mir schon aufgefallen damals, dass, klar, es gab auch in den 90ern diese Ego-Shooter und so, da fand ich immer alles ein bisschen doof. Und ja, Töten spielt schon eine große Rolle, würde ich schon sagen.
Genau, das ist halt die Frage irgendwie, warum ist es so? Ne? Warum finden wir das so viel in Videospielen? Warum müssen wir das so viel machen? Ist es auch problematisch? Da sagen ja die Studien, nee, eigentlich nicht. Also man kann nicht sagen, ne, dass diese Amokläufe zum Beispiel auf brutale Videospiele zurückzuführen sind, wie das ja diese Killerspieldebatte in Anführungsstrichen mal proklamiert hat.
Ja, das wäre zu einfach, wie so oft im Leben, ne? Also so monokausale Erklärungen sind ja oft fragwürdig.
Und es gibt sogar die Gegentheorie, dass Videospiele quasi, oder auch nicht nur Videospiele, einfach auch Bücher, weiß ich nicht, Theaterstücke und so weiter, so eine Art Safe Space bieten, in dem wir dann mal Dingen ausgesetzt sind, die eigentlich verboten sind. Ne? Ich meine, jeden Sonntag läuft Tatort, da geht es auch immer irgendwie um Mord und Totschlag. Und das finden wir ja auch irgendwie faszinierend. Deswegen ist auch diese Rolle der Person im Spiel, die jemanden umbringt, nicht unbedingt wird da der kaltblütige Mord gefeiert, sondern oft ja zum Beispiel auch einfach der Kampf um Leben und Tod. Und den haben wir auch bei Homer und den haben wir auch bei Shakespeare und den haben wir überall. Das ist natürlich interessant und wir haben uns damit so ein bisschen beschäftigt, aber auch anhand eines Spiels, Hitman 2, die Hitman-Reihe ist auch schon ein bisschen älter, das ist jetzt ein Reboot rausgekommen und davon jetzt der zweite Teil. Da geht es tatsächlich um Auftragsmord. Und dazu habe ich an der Birmingham City University angerufen, denn da haben die Kriminologen die eigentlich einzige Studie, die es gibt, zu Auftragsmördern gemacht. Fand ich total spannend. Die haben sich angeschaut, wer sind eigentlich diese Killer, die bezahlt werden, um dann diesen einen Hit in Anführungsstrichen zu machen und dann den Tatort wieder zu verlassen. Und da meinte mein Gesprächspartner, ja, das sind eigentlich ganz normale, ja, so Gangster eigentlich oft, die kriegen ein bisschen Geld, um dann jemanden umzubringen und meistens verwischen die ihre Spuren nicht besonders gut und werden dann auch von der lokalen Polizei gefasst. Die meinen aber, es gibt auch diese sogenannten Master-Hitmen, also welche, die wirklich ja aus den Schatten agieren und dann meistens nicht aus den Communities kommen, denn meistens werden die von lokalen Polizisten geschnappt, also Auftragsmörder, und deswegen aber vermutet man, oder es gibt Indizien dafür, wie zum Beispiel auch in dieser Skripal-Sache und so weiter, dass es eben doch Menschen gibt, die das tatsächlich planen, und die sind eben sehr schwer zu fassen, weil man nicht weiß, wer es ist. Es gibt nur Indizien dafür und das kann man alles in der aktuellen Folge Rush hören. Also es geht wie immer so ein bisschen um gesellschaftliche Fragen, aber auch um Games.
Kann ich ein bisschen anknüpfen mit meinem Mediathekentipp der Woche sozusagen, weil ich schaue mich gerade durch das Krimi-Finale von Die Brücke. Das ist ja eine sehr abgefeierte dänisch-schwedische, und die Deutschen und die Norweger haben da auch noch ein bisschen ihre Finger im Spiel, Serie, wo es um Kriminalfälle geht, die immer in Dänemark und Schweden zusammenspielen und wo so zwei Ermittler immer jeweils von der einen Seite.
Noch nie von gehört.
Absolute Empfehlung. Gab es schon drei richtig reguläre Staffeln und jetzt kommt gerade das große Finale. Es sind irgendwie vier quasi Spielfilme, die das jetzt abschließen. Kann man gerade sehen in der ZDF-Mediathek, und ich habe mal geguckt, ich glaube noch bis Februar oder so. Also ziemlich cool, ziemlich lange, weil das ZDF das auch mitproduziert hat. Und ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblings-Krimiserien.
Warum?
Die ich in letzter Zeit entdeckt habe. Weil mir die, also A, sind die Fälle sehr, sehr gut und irgendwie auch natürlich teilweise absurd. Das sind auch Sachen, wo man so denkt, ja, okay, das würde jetzt vielleicht in Schweden, oder es passiert in Wirklichkeit nicht in Schweden, ne, aber es könnte theoretisch passieren. Also sie sind auch irgendwie glaubwürdig, aber nicht im Sinne von, ah ja, ich war auch schon mal in Kopenhagen und habe gesehen, da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, militante Tierschützer oder irgendwie sowas. Und ich finde, aber das ist ja ganz oft, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis von guten Krimiserien, die Ermittler sind einfach wahnsinnig cool und glaubwürdig und so, ja, es klingt jetzt so abgedroschen, aber so richtige Menschen und haben auch ihre eigenen Issues und Die eine ist auch echt ziemlich durchgeknallt, so die eine Ermittlerin aus Schweden. Und da will man einfach dranbleiben und will wissen, wie geht's weiter und wie entwickeln sich die Charaktere weiter und so. Also es ist wirklich dieses ganz klassische schwedisch-dänische Krimi. Dunkles Setting, passt auch super in die Jahreszeit. Mhm. Habe ich im Sommer angefangen, aber egal. Jetzt passt super. Und eine absolute Empfehlung habe ich übrigens tatsächlich entdeckt durch, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, den Podcast von Marco Maas und Ulrike Klode, den wir hier auch spielen, die Seriensprechstunde. Mhm. Da war ich mal zu Gast und da haben die mir das empfohlen anhand meiner Serien, die ich vorher geguckt habe. Und es war wirklich, ist ein Treffer. Und gibt auch übrigens ein Remake, habe ich aber noch nicht gesehen, will ich glaube ich auch nicht sehen, an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Mhm. Heißt dann auch The Bridge oder so, auch mit, ich glaube, relativ bekannten Schauspielern. Aber das, ja, weiß ich nicht, zieht mich nicht so rein. Ich war jetzt im Sommer in Kopenhagen, also ich fühle mich da irgendwie dichter dran. So. Ja. Also es zieht mich echt rein. Und ich habe jetzt Teil 1 des großen Finales schon gesehen und am Wochenende, bin ich mir sicher, gucke ich alle anderen drei, logischerweise.
Geil, ja, ist eine super Jahreszeit dafür, ne? Das freut mich auch so ein bisschen. Ja. Der Zwang, rausgehen zu müssen, ist nicht mehr da. Und das ist manchmal auch ganz schön.
Man die Eltern so, fragen nicht, warst du auch draußen?
Ja, es ist einfach so, ja, wir bleiben drin und gucken nur Serien. So. Ja. Das finde ich echt ganz, finde ich ganz gut, ja.
Ja, das ist mein Mediatheken- und Serientipp. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
Ich habe an einer neuen Staffel, nee, einer neuen Folge, Mission Energiewende, gesessen. An einer neuen Staffel sitzen wir ja auch. Das ist unser Klimapodcast. Da habe ich mir angeschaut, wie der Strompreis entsteht und was wir eigentlich alles so zahlen in diesem Strompreis. Denn nur, also der eigentliche Strom ist gar nicht so viel von dem, was wir zahlen, sondern ganz viel Umlagensteuern und so weiter. Und auch EEG-Umlage. Und das ist ganz interessant, weil das ist quasi, ist zu kompliziert zu erklären, muss man die aktuelle Folge Mission Energiewende. Und man kann so ein bisschen sagen, je billiger der grüne Strom wird, je größer wird eigentlich diese EEG-Umlage. Und irgendwie deswegen steigt irgendwie der Strompreis, obwohl Strom eigentlich billiger wird. Und das habe ich so ein bisschen versucht aufzudröseln und war dazu auch an der Leipziger Strombörse, was irgendwie witzig ist, weil man an diesem City-Hochhaus in Leipzig, was, das habe ich jetzt rausgefunden, das zweithöchste Gebäude der neuen Bundesländer ist. Das höchste ist in Jena.
Abgesehen vom Fernsehturm wahrscheinlich dann in Berlin.
Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich ist das.
Aber wahrscheinlich außerhalb von Berlin in den neuen Bundesländern.
Vielleicht ist der Fernsehturm kein richtiges Gebäude in dieser Richtung. Keine Ahnung.
Okay. Wer das weiß, kann gerne eine Mail schreiben.
kontakt@detektor.fm. Ja. Aber da steht oben nicht nur MDR dran, sondern auch EEX. Und ich wusste nie, was das ist. Und das ist European Energy Exchange. Und das ist quasi die Strombörse, ja, an der Strom gehandelt wird für Deutschland und sogar auch für Frankreich
sein?
Und Italien.
In Leipzig und in Paris sitzt die, ne?
Ja, ja. Genau.
Und, aber das wissen viele nicht.
Genau, da war ich mal zu Gast, bin ich mit dem Fahrstuhl hochgefahren, haben sie mir so ein bisschen gezeigt, wie das eigentlich gemacht wird. Und ja, kompliziertes Thema, aber ich habe es versucht, relativ einfach selber erstmal zu verstehen und dann nochmal zu erklären. Und das kann man hören in unserem Klimapodcast Mission Energiewende.
Genau, und den gibt es logischerweise auch wie diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Mir bleibt eigentlich an dieser Stelle nur noch zu sagen, dass wir in einer Woche, ziemlich genau in einer Woche, in 7 Tagen,
stimmt,
Geburtstag feiern. Wir werden nämlich 9 Jahre alt, das ist auch ziemlich verrückt. Und wir feiern mit ziemlich prominenten Gästen, das darf man wohl sagen. Kack-Motherfucker aus Norwegen. Siehst du, da schließt sich schon wieder der Kreis zu die Brücke.
Ja, die Brücke.
So ein bisschen.
Das ist vielleicht die neue Brücke.
Ja, vielleicht. Kack-Motherfucker kommt vorbei, wirklich eine großartige Liveband. Also wer in Leipzig sein sollte am 7. Dezember. Kommt vorbei, es gibt noch Tickets. Holt euch Tickets, wir stoßen mit euch an, wir freuen uns. Das wird nämlich nicht nur der Detektor-Geburtstag, sondern auch einfach eine coole Sause. Und Dena kommt auch vorbei. Auch das habe ich wiederum gehört von Easy, die letzte Woche ja hier war. Ist für sie fast noch cooler als Kack-Motherfucker, also rein musikalisch. Auch sehr, sehr spannend, finde ich, Dena. Und dementsprechend dann gibt es auch noch das Detektor FM DJ-Team. Also es lohnt sich einfach. Wer am 7. Dezember in der Nähe sein sollte von Leipzig und zum Beispiel am zweithöchsten Gebäude der neuen Bundesländer vorbeifährt, der sollte ins Täubchental kommen und mit uns Geburtstag feiern an dem Abend. Denn das lohnt sich aus meiner Sicht.
Ja, würde ich auch sagen.
Und jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden, dich zu verabschieden und ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, jeder hat eine gute Serie am Start, denn ich habe gehört, es soll relativ ungemütlich und nass werden.
Ja, wünsche ich euch auch. Oder mal wieder ins Kino gehen, da kommt auch einiges. Zum Beispiel das Suspiria-Remake kann ich empfehlen. So, und das war's.
Macht's gut.
Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.